Wir wollen heute ins Gespräch kommen über Richard Paulik, der zu den bedeutendsten Architekten in der DDR zählt. Und Sie haben 2020 das Buch rausgegeben mit dem Titel Bauhaus, Shanghai, Stalinallee, Hanoi, der Lebenswerk des Architekten Richard Paulik. Und da hätte ich vielleicht als erstes die Frage, was war denn für Sie der Anlass, sich intensiver mit Richard Paulik auseinanderzusetzen und dieses Buch zu machen?
In dieser Zeit war ich sehr stark engagiert bei der Bewerbung der Karl-Marx-Allee, beider Bauabschnitte und der Interbau im Westteil der Stadt. Diese drei Ensemble in Ost- bzw. West-Berlin gemeinsam zum Weltkulturerbe anzumelden. Also die Idee war, ist da ganz erstaunlich, dass in Berlin in Ost und West im Medium von Architektur und Städtebau solche großen Kraftanstrengungen unternommen wurden in keiner anderen Stadt der Welt, die so geteilt war. Es gab auch andere geteilte Städte, aber nirgendwo haben die Besatzungsmächte so stark auch friedlich im Bereich von Architektur und Städtebau konkurriert. Und in Berlin war eben dieses Muster, dass einerseits man diese große Ensemble der alten Karl-Marx-Allee, der früheren Stalin-Allee mit den nationalen Traditionen hatte, also eine sehr konservative Auffassung von Stadt. Und dann eben die Gegensetzung durch die internationale Moderne im Hansaviertel und dann nochmals die Antwort der DDR Mitte der oder Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre im zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee. Und diese Situation, dass es also mitten in Berlin so ganz unterschiedliche Strömungen von Architektur gab, im Grunde fast zeitgleich, führte dann relativ bald zu Richard Paulik, der vom Bauhaus kam, dann eben nach Shanghai in die Migration ging, dann sehr stark bei der Baupolitik der nationalen Tradition engagiert war und gleichzeitig dann später seinen Höhepunkt hat, seinen Lebenshöhepunkt als Architekt mit der Planung von Halle Neustadt, der also selber in seinem Leben diese Schwingungen zwischen konservativen, kontextualistischen, an nationalen Traditionen orientierten Bauen und industriellen Bauen, offenen Stadtlandschaften, technisierten, standardisierten Bauweisen verkörpert hatte und dass der also in seinem ganzen Leben diese verschiedenen Strömungen selbst durchlebt hatte, die er in Berlin so exemplarisch hatte. Das war eigentlich der Anlass zu sagen, der Paulik ist unheimlich interessant, weil der als Biografie dieses Muster so nacheinander verkörpert, was hier in Berlin gleichzeitig war oder fast gleichzeitig.
Zu den biografischen Eckdaten. Richard Paulik wurde 1903 in Roßlau geboren, hat dann in Berlin und Dresden studiert und kam in den 20er Jahren mit dem Bauhaus in Dessau in Kontakt, wo er unter anderem das Stahlhaus in Dessau-Törten gestaltet hat und für Walter Gropius gearbeitet hat. Dann ist er 1933 emigriert nach Shanghai und hat sich dort bis 1949 als Stadtplaner betätigt, bevor er dann in die DDR zurückgekehrt ist. Und da würde mich interessieren, wie haben denn diese beiden Phasen in seinem Leben, also der Kontakt mit dem Bauhaus und dann auch die Tätigkeit in Shanghai, wie hat sich das auf sein Wirken in der DDR ausgewirkt?
Ja, die Erfahrung mit Gropius am Bauhaus war natürlich exemplarisch für ihn als Lernstätte, als großer Bauversuch. Er war ja bei Törten dabei, er hat sozusagen diese Art von industrialisierter oder frühindustrialisierter Form der Feldbaustelle, des Ineinandergreifens der Gewerke, der Standardisierung, der Vorfertigung von Bauelementen neben dem Bauplatz selbst erlebt und ist insofern mit den Techniken des modernen Bauens der 20er Jahre extrem gut vertraut gewesen. War immer auch ein Mann, der bis zur Baustelle und zu den technologischen Abläufen dachte, der nie nur sich als Zeichnender oder redender oder schreibender Architekt verstanden hat, sondern eben ein richtiger Baumensch war, der also die Sache auch selbst in die Hand nehmen konnte und die Leute auch motivieren konnte vor Ort. Das war das eine. Und das andere war natürlich vor allem dann in Shanghai, dass er mit Stadt- und Regionalplanung vertraut war und auch die modernen, zu der Zeit in den 30er Jahren, frühen 40er Jahren schon existierenden technologischen Abläufe konnte. Also er war einfach mit der internationalen Erfahrung von Architektur und Städtebau gut vertraut. Und insofern ist es mehr als erstaunlich und bemerkenswert, dass er trotz seiner guten Beziehung zu Gropius, der ja inzwischen dann in den USA war, zu dem es auch Briefwechsel gab, dann eben nach der Frage nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht nach Amerika ging oder in die Bundespolitik, sondern eben in die DDR. Das hing auch mit seiner Bindung nach Dessau zusammen, wo sein Vater lebte. Und da als früherer Sozialdemokrat, später dann SED-Mitglied wirkte. Und auf diese Art und Weise gab es da also durchaus eine realistische Einschätzung, dass er in der DDR offenbar Werkstatt interessante und gute Bauaufgaben übernehmen könnte, und das hat sich ja auch bewahrheitet. Also er kam als ein sehr erfahrener, eloquenter, international erfahrener, perfekt Englisch sprechender, international vernetzter Baumensch in die DDR und hat hier großartige Dinge machen können.
Sie haben ja vorhin die Neugestaltung des Berliner Stadtzentrums schon angesprochen, die dann eben in den ersten Jahren der DDR ja eine größere Aufgabe war, also eben vor allem auch diese Gestaltung der Hauptmagistrale vom Brandenburger Tor bis zur Stalinallee, Karl-Marx-Allee. Da habe ich ein Zitat von Walter Ulbricht gefunden vom dritten Parteitag der SED, das ich ganz eindrücklich fand. Er sagte da, das Zentrum der Stadt soll ein charakteristisches Bild erhalten durch monumentale Gebäude und eine architektonische Komposition, die der Bedeutung der Hauptstadt gerecht wird. Und er sagte auch, Plätze und Straßenzüge sollen architektonisch schön im Sinne des Volksempfindens gestaltet werden. Das heißt also, da ist irgendwie so dieses monumentale, repräsentative Element sehr stark und eben auch so dieses Anknüpfen an eine nationale Tradition, die dann mit dem Volksempfinden resonieren soll. Jetzt vor dem Hintergrund dieser Aufgabe, die sich die DDR da gesetzt hat oder diesem Ziel, was hat Richard Paulik in die Gestaltung Berlins mit eingebracht?
Naja, zunächst gab es ja den Versuch, an die Zwischenkriegsmoderne anzuschließen. Das war wahrscheinlich auch die Hoffnung und die Erwartung von Paulik, der also aus dem Ausland, aus China zurückkam. Andere, die hier geblieben waren oder meinetwegen aus der Emigration, wie Liebknecht oder andere, oder im Land geblieben waren, wie Henselmann, die hatten sicherlich die Hoffnung, dass man an die Moderne anknüpfen könnte. Und erste Schritte sind ja dazu auch gegangen worden. Und da Hans Scharoune den Kollektivplan 1946 für das wieder aufzubauende Berlin. Und es wurden ja auch einige wichtige Bauten, die später dann als Ostmoderne, als frühe Ostmoderne bezeichnet wurden, auch errichtet. Der große Bruch in der Architekturentwicklung entstand ja dann gerade im Umfeld des dritten Parteitages 1950, also nach der berühmten Reise erst von Ulbricht 1949 am Ende des Jahres und dann dieser Architektengruppe 1950 nach Moskau, wo also der große Architektur-Paradigmenwechsel verkündet wurde und man sich also von der internationalen Moderne, vom Formalismus und Kosmopolitismus und vom imperialistischen Bauen und des Bauhaus wurde gleich mit untergebuttert, abwandte und also den Anspruch hatte, eben in den nationalen Traditionen zu bauen. Das war natürlich die damalige Forschung der DDR. Man könnte in Berlin die deutsche Hauptstadt bauen. Es war auch ganz gesamtdeutsch gedacht. Also diese Stalinallee und auch der Wiederaufbau des Zentrums. Im Grunde war damit ein gesamtdeutscher Anspruch der SED und der DDR verbunden. Und nach großem Zögern und inneren Auseinandersetzungen mit vielen Architekten und unter vielen Architekten hat sich auch Paulik dem angenähert. Er war eigentlich einer, der am heftigsten noch widersprochen hatte und meinte, naja, dass du diese Orientierung an der sowjetischen Architektur, sie kennen ja die Turmhochhäuser in Moskau, der sprach dann auch von feudalen Narrenkappen und so, also von Architektur, Dekor und irgendwelchen Details, die eigentlich mit dem modernen Bauen und mit dem Wiederaufbau von Städten eigentlich nichts zu tun haben. Er unterwarf sich dann aber schließlich. Das Interessante ist, dass Paulik eben eine Doppelaufgabe hatte. Einerseits war er der Aufbauchef von dieser Stalinallee, die eben diese nationalen Traditionen, denn auf besondere Weise, gab es auch in anderen osteuropäischen Ländern, natürlich nach dem sowjetischen Vorbild, aber doch eigenständig. Aber er hat eben parallel auch das alte Zentrum aufgebaut. Also der Wiederaufbau des Lindenforums mit dem Opern-Café oder eben auch den Wiederaufbau der Universität. Das war auch Paulik. Also es war so eine Doppelgeschichte, einerseits eine historische Kontinuität im Innern zu behaupten und dann sozusagen eine große Magistrale in die Stadt hinein anzulegen, die eben diesen deutschen Traditionen entsprechen soll. Das waren natürlich alle Fiktionen und Konstruktionen. Später hat man das ja dann auch aufgegeben. Aber für die Zeit Anfang der 50er Jahre, letztlich hat es ja nur 5 Jahre, eigentlich von 1950 bis 1955 gedauert, hat es aber immerhin jetzt diesen ersten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee hinterlassen, an dem Paulik eben maßgeblich mitgewirkt. Also das sind seine großen Leistungen eigentlich. Sie fragten nach denen von Berlin. Also eigentlich der Wiederaufbau im Zentrum und diese große Magistrale. Später war er dann eigentlich der Sonderbeauftragte der Deutschen Bauakademie für den Bau von neuen Städten. Und da war er dann sehr, sehr maßgeblich auch tätig, gar nicht mehr so viel in Berlin.
Dazu können wir vielleicht als nächstes kommen. Also ab 1957 war er zunächst Chefarchitekt in Hoyerswerda und 1962 dann in Schwedt an der Oder. Und ein Jahr später leitete er die Planung in Halle-Neustadt. Und hier stand ja dann eben auch im Unterschied zu zumindest bestimmten Projekten in Berlin die Schaffung von Wohnraum im Vordergrund, also auch andere Aufgaben. Welche Impulse hat Paulik denn hier in die Gestaltung dieser Städte eingebracht?
Im Wesentlichen war er tatsächlich der große Bauorganisator und der Manager, also ein Aufbau einer neuen Stadt. Und es sind ja eigentlich vier neue Städte. Also Halle-Neustadt war nach DDR-Zählung die vierte sozialistische Neubaustadt. Ist eine sehr komplexe und schwierige Aufgabe. Das waren ja meistens dann Neubaustädte am Rande von bestehenden kleineren Städten im Zusammenhang mit großen Werken. Also wenn Sie Eisenhüttenstadt nehmen oder in Schwedt, da gab es dann hinten Eisenhüttenkombinat oder es gab ein petrolchemisches Kombinat und in Hoyerswerda gab es irgendwie Braunkohlenkombinat, schwarze Pumpe und in Halle-Neustadt gab es das Chemiekombinat in Buna und Schkopau. Das waren schon traditionelle Standorte, die wurden auch massiv ausgebaut Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre und dazu brauchte es eben auch Arbeitskräfte und der Anspruch der DDR war es dann im Unterschied eben nur in Berlin eine große Magistrale zu bauen. Das waren im Wesentlichen übrigens auch Wohnungen, aber dann war es natürlich da eigentlich völlig neue funktionierende Städte zu bauen, in denen auch eine damals geplante und gewünschte und vielleicht in gewissem Umfang auch realisierte neue Lebensweise, also tendenziell sozial gleicher Werktätiger, die alle in irgendeiner Art und Weise dann auch mit den großen Kombinaten oder mit den Infrastrukturen, die solche großen Menschenansammlungen mit sich bringen, beschäftigt waren. Und man kann nun vergleichen, also von in der Reihenfolge von Eisenhüttenstadt, Hoyerswerda, Schwedt und Halle-Neustadt wieder natürlich die Moderne in der Architektur sich wieder neu durchsetzte. Und das war natürlich auch genau das Metier von Paulik, was er auch beherrschte und was er konnte. Und in gewisser Weise ist dann Halle-Neustadt eigentlich die Paulik-Stadt, die am besten seinen Ansatz formulierte oder ermöglichte oder umsetzte. Und als frühe Stadt, also so von 63 bis 68, Anfang bis Anfang der 70er Jahre, realisiert nach seinen Plänen, kann man eigentlich am klarsten auch die städtebaulichen Prinzipien da ablesen, die er verfolgte. Und da hat er auch große Anerkennung gefunden, auch international. Parallel wurden in der ganzen Welt solche Städte gebaut, wenn vielleicht nicht in solchem großen Maßstab. Und da war natürlich auch noch die Hoffnung, dass man sozusagen menschengerecht mit neuen industriellen Methoden neue Städte vollständig aufbauen kann und eben nicht nur Wohnungen schafft, sondern eine integrierte, funktionierende Stadt. In Halle-Neustadt ist natürlich die besondere städtebauliche Herausforderung gewesen, das Verhältnis von früher am Anfang hieß ja Halle West und Halle Neustadt und Halle, also der alten Stadt, in Beziehung zu setzen, alt und neu irgendwie auch städtebaulich erlebbar zu machen. Und eine Zeit lang waren es ja auch, was dann nach der Vereinigung wieder aufgehoben wurde, zwei getrennte Städte.
Sie haben das jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen, dass Halle Neustadt auch einen Vorbildcharakter sozusagen haben sollte oder ein Beispiel geben sollte für eine moderne sozialistische Stadt und dass sich auch teilweise ganz euphorische Hoffnungen und Erwartungen daran geknüpft haben, was in dieser Stadt entstehen könnte, auch aus der Bevölkerung heraus. Und vieles davon sich ja dann aber auch nicht in der geplanten Form umsetzen ließ, unter anderem wegen der sich stetig verschlechternden ökonomischen Lage in der DDR, die dann auch Sparmaßnahmen erforderlich gemacht hat. Vielleicht können Sie das ja auch noch ein bisschen genauer beschreiben, worin bestand die Vision über Halle Neustadt und was davon konnte umgesetzt werden, was vielleicht auch nicht.
Also der Anspruch und in gewissem Umfang auch heute noch ablesbar und in Ansätzen auch realisiert, war eben die Gestaltung einer Stadt, die in sich differenziert gegliedert war, die ein Stadtzentrum hatte, die im Wesentlichen in der Zeit von Paulik vier Wohnkomplexe hatte. Dieser Begriff des Wohnkomplexes ist für das Verständnis der sozialistischen Stadtentwicklung in der DDR, aber auch in anderen sozialistischen Städten ganz zentral, wurde schon auch in der Sowjetunion mitentwickelt, wo also Quartale, also Wohngebiete, Wohnviertel entwickelt wurden, die nach sozialen Versorgungsstandards definiert wurden. Das waren für gewöhnlich dann etwa so Wohngebiete oder Wohnquartiere im Umfang von 5.000 Einwohnern. In Halle ist es sogar etwas dichter, auf 12.000 konzipiert gewesen. Und die Idee war, dass das eben Gebiete in der Stadt sind, in denen Menschen wohnten, die sich in diesem Gebiet vollständig versorgen konnten und gleichzeitig eben ein überregionales oder ein städtisches Angebot in dieser neuen Stadt fanden, im Stadtzentrum, das dann für alle diese Wohnquartiere gedacht war. Also insofern der Versuch, eine hierarchische und räumliche Verteilung zu finden, die die Spezifik einer Stadt ausmacht, die sie auch erlebbar macht und die gleichzeitig also in den Nahbereich und den gemeinsamen städtischen, den zentralen Bereich einer solchen Stadt, Halle Neustadt war damals auf 70.000 Einwohner kalkuliert, möglich macht. Und das ist schon ganz beeindruckend, wie das da von Pauli konzipiert wurde mit den 5 großen Wohnscheiben, die da wie Wohnmaschinen eine große Achse flankieren, die durch zweigeschossige Läden miteinander verbunden sind, die fußgängerorientiert ist und die sozusagen ein städtisches, relativ kompaktes Stadtzentrum bilden. Das Bedauerliche ist, dass in der räumlichen Komposition in dieses große Chemiehochhaus später gestrichen wurde und das Kulturzentrum ebenso. Also zwei wichtige Punkte, quasi die Verkörperung der großen Betriebe und der Unternehmen, also der Ökonomie und der Verwaltung, der Basis, die da eigentlich alle miteinander verband, nämlich die Chemieindustrie und gleichzeitig ein Kulturhaus, das also der Reflexion der Freizeitgestaltung und so weiter bestimmt war. Das wurde nicht realisiert und im Übergang von Ulbricht zu Honecker sind dann eben halt auch die Ansprüche reduziert worden. Sowohl die Idee, dass die Bauindustrie vorfertigt, aber eben Typen entwickelt, die wie ein Baukasten funktionieren, wurde abgelöst von immer weniger Variationsmöglichkeiten. Letztlich waren dann die Elemente des Städtebaus die Häuser selber, also nicht die Bauelemente, mit denen man vielgestaltig interessante Gebäude und räumliche Situationen schaffen konnte, sondern es ging dann eigentlich darum, dass Gebäude in die Landschaft verteilt wurden. Und im Unterschied zu den ursprünglichen 4 Wohnkomplexen sind weitere 4 Wohnkomplexe in der Honeckerzeit dann nicht mehr unter der Verantwortung von Paulik da realisiert worden, die also diese Qualität nicht mehr hatten. Insofern kann man gerade nach der Neustadt auch den Umbruch in der Baupolitik, die ökonomischen Zwänge, die Verengung, die Reduzierung auch von Stadtentwicklung und Architektur auf Wohnen, also auf Wohnungen im Sinne von einzelnen zählbaren Wohneinheiten, wo dann das Wohnumfeld und die Qualität der öffentlichen Räume, der Gemeinschaftseinrichtungen eher reduziert wurde. Und das ist genau die Verengung der Perspektive dann in der Honeckerzeit. Und Städtebau ist natürlich bedauerlich, dass dieser Höhenaspekt, dieser Höhenpunkt mit dem Chemiehochhaus und auch das Kulturhaus nicht mehr funktionierte. Und dennoch muss man ja sagen, dass Halle Neustadt heute immer noch eine beeindruckende städtebauliche Gebilde ist, natürlich mit enormen sozialen Problemen zu tun hatte, mit den ganzen Aspekten von Rückbau und Ähnlichem. Jedenfalls ist das doch ein außerordentlich nach wie vor interessantes, auch im internationalen Maßstab interessantes Experiment eines komplexen Städtebaus einer Neubaustadt.